entscheide nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal!
Servus, herzlich willkommen zum Gegenpressing-Podcast, unserer 5. Ausgabe mittlerweile. Guten Tag, Jonas.
Hallo, Sascha. Ist ja mittlerweile schon eine, ja, liebgewordene Tradition.
Ja, ich glaube, ab dem 3. Mal ist immer Tradition, wenn man das 3. Mal macht.
Ah, okay.
Hast du übrigens noch gesehen, ich hatte dich vorhin auf Facebook noch verlinkt, am Tag der Amateure, für den Tag der Amateure, der zufälligerweise an deinem Geburtstag stattfindet.
Ja, ich habe eben noch kurz vor der Sendung Stellung bezogen
gecheckt
bei Facebook. Ist natürlich, ja, jetzt weiß ich wenigstens, was ich an meinem Geburtstag mache, ne?
Ja, ich komme ja, also von daher können wir es eigentlich den Tag der Amateure gebührend begehen.
Ja, ich glaube, ich lade alle anderen auch aus.
Und nur Amateure ein.
Nur Amateure.
Wir müssen auch, weil wir auf Facebook groß dazu aufgerufen haben, dass alle, die unter unseren Post kommentieren, namentlich erwähnt werden. Es waren so viele, dass wir uns jetzt einen rausgreifen mussten. Und das war der Pirmin-Preis, der hiermit erwähnt wird. Und vielen Dank für deine Unterstützung. Sein Lieblingsspieler aus den 90ern, Baldas Ivanauskas, gibt's eigentlich nichts gegen zu sagen.
Nee, da wird er auch zu Recht erwähnt, finde ich.
Ja.
Kann man nichts gegen sagen.
Jetzt genommen, oder, aber.
Nee, aber Baldas Ivanauskas. Also, der hatte so viel Erfahrung mit dem Toreschießen beim HSV, der hätte sich nicht verletzt.
Das ist durchaus
beim
richtig.
Jubeln.
Der und er Bäron.
Genau, Traumsturm.
Ich habe übrigens noch was Kleines vorbereitet, einen kleinen Gag am Anfang. Und zwar, weil jetzt die Bundesliga wieder losging, zum Glück. Und da habe ich für dich ein kleines Entweder-Oder mitgebracht. Du musst jetzt auf ein paar Fragen, ich stelle dir immer zwei Möglichkeiten zur Antwort und du darfst dich nur für eine entscheiden. Kein
okay.
Ja, aber, sondern nur entweder oder das andere.
Also knallhart.
Okay. Ja, knallhart. Okay. Also es wird auch wirklich investigativ und also ich gehe dir richtig an die Eier jetzt.
Ja, bin ich gespannt.
Also, Videobeweis oder Nicht-Videobeweis?
Nicht-Videobeweis.
Jörg Dahlmann oder Frank Buschmann?
Oh, das ist schwierig. Jörg Dahlmann.
Am Ende der Saison landet vor dem BVB Schalke oder Red Bull?
Oh. Ja, lieber die Blauen.
Die Posse um Götze oder Dembélé war schlimmer? Also Götze damals.
Dembélé, weil er es schon das zweite Mal abzieht.
Ein Abendessen mit Martin Kind oder Klaus-Michael Kühne?
Wer war der Erste? Klaus-Michael Kühne, oder?
Martin Kind.
Martin Kind, weil ich Kühne noch gruseliger finde.
Und die letzte Frage, schießt Kevin Prince mehr oder weniger als 10 Tore?
Mehr.
Gut. Das war's. Das war unser kleiner aktueller Sidekick. Du würdest echt mit Kühne lieber Abendessen? Gut, ich weiß auch nicht, was ich machen würde.
Nee. Waren schon
was hast du bei Jörg Dahlmann Buschi gesagt?
Dahlmann, aber nur, weil dein Junge aus dem Pott ist.
Der Ruhrpott-Junge.
Deswegen also.
Ja, fand ich schon klar. Aber auch knallhart nachgefragt von der Watz.
Ja.
Beim Jörg Dahlmann. Ich meine, den haben wir auch schon live gesehen.
Ja, aber war auch ein bisschen arrogant, dass er uns noch nicht geantwortet
hat. Ziemlich arrogant.
Also, war
das
schon
setzt
abgehoben.
Sich halt jetzt auch fort.
Ja. Ja.
Setzt sich halt fort. Nun gut. Kommen wir zum Programm. Kultspieler.
Ja. Ich bin gespannt. Also wenn du heute errätst, ziehe ich meinen Hut. Wir haben ja letztes Mal die Challenge Team Gegenpressing aufgerufen.
Ja. Yeah.
Und ich dachte mir, starten wir mit der wichtigsten Position, mit der Position des Trainers von Team Gegenpressing, weil dieses noch aufzustellende Star-Ensemble muss ja auch dementsprechend trainiert werden.
Mhm.
Und ich habe dafür den Mann des Jahres im deutschen Fußball 1992 mitgebracht. Ne? Und ich möchte einfach mal mit einem Zitat von ihm starten. Also besser gesagt mit zwei Zitaten. Zuerst ist mein Lieblingszitat. Es ist egal, ob ein Spieler bei Bayern München spielt oder sonst wo im Ausland. Ich glaube, das passt ja auf unsere Mannschaft ganz gut. Und das Zweite, was auch passt, ist, Konzepte sind Kokolores. Also ich glaube, da habe ich den richtigen Mann ausgesucht.
Also war es nicht Julian Nagelsmann?
Richtig.
Also kein Laptop-Trainer?
Kein Laptop-Trainer, nein. Würde ja nicht passen zu unserer Truppe, ne?
Ja,
nicht. Also kurz zu ihm. Geboren 1937. Ist vor kurzem 80 Jahre also geworden. Und ist in Wuppertal geboren, also auch ein Pottjunge. Als Spieler war er erst Torwart und dann Abwehrspieler. Und hat gespielt beim Wuppertaler SV und bei Viktoria Köln. Ja, und hat da seine Karriere 1965 beendet. Also weiß sicherlich schon, um wem es geht.
Ja, ich habe da so zwei, drei Namen im Kopf, aber mach mal weiter.
Ja. Ja, noch eine Anekdote zu ihm als Spieler. 65 hat er ein Angebot erhalten von Bayer Leverkusen, was er auch mündlich angenommen hat, hat aber daraufhin von Hertha noch ein besseres Angebot bekommen. Der Grund, warum der Vertrag hinfällig wurde, ist, dass Hertha damals aus der Bundesliga vom DFB zwangsabgestiegen wurde, weil generell bei Hertha damals nicht genehmigte Handgelder an Spieler gezahlt wurden. Also wurde es dann nichts mehr mit der großen Karriere für ihn in der Bundesliga.
Okay.
Ja, seine Trainerstation, er hat angefangen als Co-Trainer von Hennes Weisweiler in Gladbach. Ja. Ne, also hat schon eine harte Schule durchlitten. Und er hält noch zusammen mit Friedhelm Funkel den Rekord für die längste Traineramtsperiode bei Eintracht Frankfurt von knapp 1900 Tagen.
Frankfurt. Okay.
Ja, das sind noch die Stationen, wo man ihn vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Ich mach mal weiter. Er war auch mal Trainer bei uns in Dortmund und bei euch in Bayern.
Udo Lattek?
Nee. ich mach mal weiter. Seine prägendsten Stationen waren in Leverkusen, wo er 1988 den UEFA Cup geholt hat als Trainer. Und jetzt müsstest du drauf kommen, er war Trainer der legendären Nationalmannschaft bei der EM 2000.
Der Ribbecks Erich.
Natürlich, Erich Ribbeck. Wer sonst sollte Team Gegenpressing trainieren?
Erich Ribbeck war Co-Trainer in Gladbach, das wusste ich auch nicht.
Nee, da hat er seine Karriere als Trainer dann sozusagen begonnen. Oder als als Co-Trainer von Weisweiler. Weil Weisweiler war zeitgleich Lehrer an der Sportschule in Köln, wo ja auch immer die ganzen Trainerlehrgänge offensichtlich damals schon gemacht wurden. Und der hat ihn dann mitgenommen sozusagen als Co-Trainer nach Gladbach.
Ah. Da sollte man ja eigentlich meinen, dass er was gelernt hätte. Also.
Ja. Also er hat immer noch die schlechteste Bilanz aller Bundestrainer.
Vielleicht haben ihn auch die Spieler einfach nicht verstanden.
Ich glaube, daran lag's.
Ich meine, mit der Rumpeltruppe EM 2000, erstes Spiel gegen, ich glaube, Holland. Und dann erst gegen Rumänien? Auf jeden Fall eins gegen Rumänien, da haben wir das einzige Tor geschossen, das hat Mehmet Scholl geschossen, dann 1-1.
Genau, das müsste das erste Spiel gewesen sein.
Ja, und dann gegen Holland verloren und dann haben sie die B11 von Portugal abgeschossen mit Sergio Conceição.
3-0 mal kurz weggefiedelt. Fun Fact noch zur M2000, die deutsche Mannschaft war auch neben der Türkei die einzige, die noch mit Libero gespielt hat.
Ja, zu Recht.
Also gut, wenn man einen fast 40-jährigen Lothar Matthäus als Libero zur Verfügung hat.
Ja, eben, wäre es ja auch ein Ärgernis, nicht darauf zurückzugreifen. Aber es ist schon bitter, mit Libero zu spielen und trotzdem komplett Loch voll zu kriegen. Also.
Ja.
Ja, gut. Ja.
Heute ist er Privatier, dem Alter, warum auch nicht. Und pendelt zwischen seinen beiden Wohnsitzen in Pulheim am Rhein und Teneriffa.
Ja, Teneriffa, stimmt. Das habe ich tatsächlich mal gehört.
Ja.
Teneriffa. Ja, wenn die Bräune hat er.
Die Bräune hat er. Ja, ist schade, dass er nicht nochmal angefragt wurde. Nach dem schlechtesten Abschneiden einer deutschen Mannschaft seit der WM 1938.
Ja, vor allem hätte es ja nur besser werden können.
Ja, ganz klar.
Ja, schade. Aber, dass der schon 80 ist? Ja, gut, wobei der, ja. Ich glaube, das hat immer getäuscht, sein Alter, weil der schon, glaube ich, mit weißen Haaren auf die Welt kam.
Ja, das wäre halt wie so Fabrizio Ravanelli, ne? Also der sah halt immer einfach schon aus wie 100.
Ja, wobei mit Ravanelli wären wir nicht in der Vorrunde mit einem Tor ausgeschieden. Als Trainer jetzt.
Nee.
Auch nicht als Spieler.
Nee, als Spieler wären wir mit 5 Toren ausgeschieden.
Ah, übrigens, ich hatte es neulich mit Freunden davon. Kannst du dich an alle Gegner der Nationalmannschaft bei der WM 2002 erinnern?
Bei der WM 2002?
Also ein bisschen, bis auf 2 bin ich auf alle gekommen.
Vorrunde? Ja, in der Vorrunde, da müssten wir gehabt haben Irland.
Ja.
Sowas wie Saudi-Arabien.
Auf die kam ich zum Beispiel nicht.
Saudi-Arabien.
Ja, es war 8-0 im Eröffnungsspiel oder im ersten Spiel.
Ja.
Und Miro Klose trifft dreifach oder vier.
Kamerun, meine ich.
Und Kamerun. Wer hat getroffen?
Gegen Kamerun.
Marco Bode.
Ja, gut, wer sonst? Wäre mein erste Wahl jetzt gewesen.
Genau, das war die Vorrunde. Dann Achtelfinale, das ist mir auch nicht eingefallen.
Achtelfinale. Die USA vielleicht, weiß ich nicht.
USA war im Viertelfinale.
Ah, im Viertelfinale.
Mit Landon Donovan.
Ja, klar. Nee, im Halbfinale Südkorea und Finale Brasilien. Das habe ich noch präsent. Aber Achtelfinale, genau. Ghana Paraguay. Vielleicht? Paraguay. Ah, mit Nelson Valdez vermutlich.
Nee, ist der nicht Peruaner?
Nee,
der ist Paraguayese.
Paraguayese.
Aber dann war es vielleicht ein junger Nelson Haedo Valdez oder halt Roque.
Ja. Wenn sie noch ein bisschen gewartet hätten, halt Sturm-Triple mit dem eingebürgerten Lucas Barrios noch zusammen.
Kickt der eigentlich noch in China?
Nee, der kickt mittlerweile in...
Ah, stimmt, in Spanien oder so.
Nee, in Brasilien ist er mittlerweile. Oder Argentinien, aber ich glaube in Brasilien.
Okay, ich werfe jetzt einfach noch Wildländer rein. Italien, Türkei, Griechenland.
Ja. Nee, okay. Ist zurück zu den Wurzeln.
Ja, das ist nur als kleiner Exkurs. Muss man eigentlich auch immer präsent haben. Es war ja auch ein kleines Fußballwunder, da ins Finale zu kommen mit Jens Nowotny. Also, trotz Jens
Nowotny. Trotz Jens Nowotny, ja.
Ja. Gut. Steile These. Hast du dabei?
Ja, klar, habe ich dabei. Meine steile These ist, dass es Zeit wird, nach Alex Meyer 2014, 2015 mal wieder einen deutschen Torschützenkönig in der Bundesliga zu präsentieren. Sprich, diese Saison wird meiner Ansicht nach ein deutscher Stürmer Torschützenkönig.
Ja, da würde ich mal locker gegenhalten.
Das dachte ich mir, deswegen habe ich es mitgebracht.
Also, wolltest du noch was dazu sagen oder darf ich gleich loshaten? Nee.
Na, lass mir noch 2-3 Sätze. Um erstmal locker ins Thema zu kommen, wer war denn der erste deutsche Torschützenkönig in der Bundesliga?
Lothar Emmerich.
Nein.
Timo Konietzka.
Nein, das war der erste Torschütze.
Ah, richtig. Das ist das Gleiche.
hast du noch? Ich weiß nicht.
Sag mir das Jahr. Gut, wahrscheinlich 63 wieder.
63, 64.
Ja. Dann wird's gewesen sein, weiß ich nicht.
Ich sag dir noch 30 Tore.
Robert Lewandowski.
Ja, fast. Uwe Seeler.
Der war in der ersten, der war direkt.
Ja. Oh. Und
lernt
wer
aber
war
auch
der,
nicht aus.
Naja, und jetzt kommt's. Da bin ich gespannt, ob du drauf kommst. Wer war der erste ausländische Torschützenkönig? Sag dir das Jahr noch, 1989-90.
Also ich schätze mal, es war kein Brasilianer.
Richtig.
Ich schätze mal, es wird so Richtung Osteuropa sein.
Nein.
Dann, war es irgendwie in Ösi oder so?
Nein.
Es kann auch nicht sein.
Es war nicht der Polster, Toni. Ich weiß, dass du da jetzt wahrscheinlich drauf hinaus wolltest.
Ja, ich bin jetzt auch in Richtung Harry de Chever und Alain Sutter unterwegs, aber die waren es wahrscheinlich auch nicht.
Nee.
Waren später.
Ja. Es ist eher Richtung, kennst du auf jeden Fall. Es ist eher Richtung Nordeuropa.
Flemming Paulsen?
Nee.
Dann weiß ich. Windenrufer. Rune der Bratzett.
Windenrufer ist Neuseeländer.
Ja, ich weiß. Doch alles. Südfrüchte, Nordeuropa, also alles. Ja, sag halt.
Jörn Andersen.
War Martin Dahlin eigentlich mal Torschützenkönig? Oder Jürgen Pettersen?
Nee, leider nicht.
Hätten sie aber verdient, so im
absolut.
Gesamtkontext.
Absolut. Ja, es gab bis jetzt in den 54 Saisons 46 deutsche und 18 ausländische Torschützenkönige. Und die Häufung der ausländischen Torschützenkönige...
Warte. 54 Saisons, 46 mal deutsche und 18 mal ausländisch.
Genau, du sagst jetzt, es kommt nicht hin von der Zahl, aber es gab Saisons, wo zwei gleichzeitig Torschützenkönige war.
Das hast du gewusst, dass ich das jetzt sage. Wenn ich einmal mit Mathe irgendwas mache, dann ist immer gleich, war es doch nichts.
Das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich wusste, dass die Nachfrage wahrscheinlich kommt.
Wahrscheinlich, man kann sich ja dann nicht ganz sicher sein bei mir. Aber immerhin habe ich den Rechenfehler entdeckt, also den vermeintlich. Okay, ja.
Also die
aber deutlich in der, gut, aber das sind die ganzen Jahre bis 95 oder so, da waren ja wahrscheinlich... Ja,
man muss mal gucken, dass auch so die Anzahl der ausländischen Stürmer auch erst so ab Mitte der 80er auch so gehäuft aufgetreten ist. Vorher hatte man mal so ein paar Ausnahmen. Aber richtig in Gang kam das erst ab den 2000ern. Hatten wir, also ab der Saison 2000, 2001, 15 von 18 ausländischen Torschützenkönigen. Ne? Okay, unter anderem Luca Toni und Grafitsch.
Ja gut, Luca Toni halt hochverdient.
Hochverdient, ja.
Hochverdient.
Ebenso wie der letzte ausländische Torschützenkönig, Pierre-Emerick Aubameyang.
Gut, ich meine, der wäre es ja nie geworden, wenn einfach Lewandowski besser unterstützt worden wäre von seinen Mitspielern, das muss man auch klar sagen.
Ja gut, aber das ist ganz klar. Also da muss man sagen, da hat der FC Bayern Lewandowski im Stich gelassen.
Ja, auch nicht mit Ruhm bekleckert, klar. Nein. Ich meine, aber man sieht halt auch da ganz klar, Aubameyang ist eher so ein Ego-Zocker, der spielt für sich.
Absolut.
Lewandowski möchte halt auch mit dem Team was machen, möchte auch gerne Pässe kriegen.
Das merkt man richtig.
Ja, finde ich halt gut, deswegen bin voll im Team Levi.
Ja.
Von dem ich übrigens auch glaube, dass er diese Saison Torschützenkönig wird. Und ich glaube nicht, dass er sich einen Zweikampf mit Aubameyang liefert, weil Aubameyang vielleicht entweder jetzt noch oder im Winter wechselt. Bäm!
Das glaube ich wiederum nicht. Also, dass Aubameyang wechselt diese Saison noch.
Ich wollte dich auch eigentlich nur trollen, aber es kann schon sein, dass es noch passiert.
Ja, wäre die Frage halt wohin, aber das
ist eigentlich zu ruhig. Das
schon öfter ruhig diskutiert. Ja, dann fangen wir an. Warum wird kein deutscher Torschützenkönig?
Ja, du hast mir eine kleine Hausaufgabe gegeben.
Ja, die wollte ich zum Schluss machen, aber können wir auch gerne mit anfangen.
Nein. Also ich glaube, dass kein deutscher Torschützenkönig wird, weil ich einfach glaube, dass Lewandowski zumindest vorne dabei sein wird und Aubameyang auch. Und an den zwei kann ich mir nicht vorstellen, dass da einer vorbeikommt. Und zumal jetzt auch nicht absehbar war, dass sich irgendein deutscher Stürmer da so in Vordergrund drängt. Der Einzige, der mir da noch in Sinn kam, den werde ich dir gleich präsentieren. Aber nee, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Die sind zu konstant, die sind zu gut, die spielen in zu guten Mannschaften. Ja, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Warum soll denn ein deutscher Torschützenkönig werden?
Ich finde, weil es einfach mal wieder dran ist.
Ja, natürlich.
Das ist ein starkes Argument, ich weiß.
Ja.
Und man hätte letztes Jahr zum Beispiel auch nicht mit gerechnet, dass Timo Werner über 20 Tore macht. Weiß ich, wie viel es jetzt 21 oder Tore, wie viel es dann waren jetzt im Endeffekt.
Ja, über 20 auf jeden Fall.
Und ich glaube, dass ein Mann mal wieder dran ist, der es schon mal war, aber den präsentiere ich dir auch später.
Ja, ich glaube, ich weiß, wen du da meinst.
Ja.
Ja, nee, also wie gesagt, die sind zu stark und die sind auch zu, werden, auch Lewandowski, werden zu gut eingesetzt, die beiden. Die haben zu viele gute Spiele um sich rum. Die spielen dann im Endeffekt mit ihren Mannschaften gegen zu schwache Mannschaften, als dass die nicht gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel nicht halt auch mal 2-3 einschmeißen können. Und da sehe ich jetzt keinen von den Deutschen, der mehr als 2 oder 3 Mal 2 oder 3 Tore macht in einem Spiel, sondern ja, also auch der Werner hat ja jetzt wie viele Tore? 20? 21 von mir aus?
Ja, über 20, also 20 hat er auf jeden Fall gemacht.
Ich weiß jetzt nicht, wie viele Doppelpacks der hatte, aber ich schätze jetzt mal nicht mehr als 5. Und ich glaube, dass der auch nicht dann nächste oder diese Saison mehr als 5-mal doppelt trifft. Und du musst halt gerade, also wenn du Torschützenkönig werden willst, dann reicht es halt nicht, irgendwie jedes zweite Spiel einmal zu treffen, logischerweise. Sondern du musst eigentlich in 2 Drittel der Spiele treffen und dann auch noch mehrfach doppelt, sonst kommst du ja niemals auf diese 30 Tore oder 31, was jetzt Aubameyang hatte, kommst du halt nicht drauf. Weil die beiden hatten ja auch genügend Spiele, wo sie nicht getroffen haben, aber die haben dann halt auch einige Spiele dabei, wo sie doppelt oder dreifach treffen. Und das sehe ich einfach
bei sonst. Es reicht ja, wenn du jedes Spiel einmal triffst.
Ja, gut. Aber das passiert relativ selten, glaube ich. Weil, ob es das schon mal wohl gab? Das gab es bestimmt noch nie, oder?
Also wenn Gerd Müller in der Saison, wo er über 40 geschossen hat, aber auch das kann ja, aber
der hat doch auch in ein paar Spielen dann irgendwie 4 oder 5 Tore halt gleich gemacht, ja, weil da also gab es ja noch so 7-0s und 8-3 und sowas.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das schon mal gab, aber wenn, dann war das so eine Saison.
Ja, nee, also ich sehe es nicht.
Ich glaube einfach, dass sowohl, also wenn man von den beiden Top-Favoriten spricht, sind das klar Lewandowski und Aubameyang. Aber ich glaube, dass beide dieses Jahr in eine Krise kommen, wo die auch mal 5, 6, 7 Spiele nicht treffen. Sei es durch Verletzungen oder andere Probleme.
Ja, mag sein. Also Lewandowski war ja verletzt letzte Saison am Schluss.
Ja, da hat er ja auch dann eine Zeit lang nicht getroffen.
Ja, hat er trotzdem seine 30 Hütten gemacht. So, also weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wen hast du denn als Kandidat von deutschen Stürmern, die da vorne landen können? Also ganz vorne vor allem.
Ja, mein absoluter Top-Favorit da drauf ist Mario Gomez.
Ja, das dachte ich mir. Mhm. Das glaube ich tatsächlich nicht. Also den sehe ich nicht mehr so weit vorne. Der hat, was hat der 16 gemacht letztes Jahr?
Ja, 16.
Davon hat er, und das weiß ich ziemlich genau, warte, der hatte, glaube ich, 5 oder 6 hat er nach der Hinrunde gehabt. Weil nämlich, als der 2 oder 3 Tore hatte, hat ein Kumpel von mir mit dem Wirt aus meiner Stammkneipe gewettet, weil das sind alles so Gomez-Hasser, hat mit dem gewettet, dass der Gomez auf jeden Fall 10 Tore schießt, und der Wirt hat halt gemeint, niemals, schießt er niemals. Dann haben sie gewettet, und jetzt am Ende hat er 16, und das deswegen weiß ich das noch, aber ich glaube nicht, dass der nochmal 16 macht.
Doch, das glaube ich, weil der bei Wolfsburg auch der Einzige ist, der so schießt.
Ja, aber also das Problem sehe ich jetzt weniger beim Gomez, sondern ich sehe das mehr bei der Mannschaft, weil die, also ich glaube, dass Wolfsburg wieder arge Probleme haben wird, dass die auch relativ, also dass die schon Richtung unteres Drittel gucken oder drinstehen. Und ich glaube einfach nicht, dass die überhaupt so viele Tore schießen, dass der Gomez da in Frage kommt, Torschützenkönig zu werden.
Wer ist denn, also ich kann mir auch denken, wie du auf dem Zettel hast, aber wer ist dein deutscher Top-Kandidat?
Der Timo Werner.
Na klar, dachte ich mir.
Ja, also ich habe ihn nicht als Torschützenkönig, sondern du hast ja gesagt, ich soll mir überlegen, welchen, wer für mich der beste Deutsche oder wen ich glaube, dass der am weitesten vorne ist. Und da sehe ich tatsächlich einen Werner. Weil, also einerseits glaube ich, dass die Spielweise von Leipzig, die wird es nicht mehr ganz so einfach haben. Und genau die Spielweise hat es ja dem Werner ermöglicht, unter anderem so viele Tore zu schießen, weil dem das ja entgegenkam, dieses dieses Konterspiel, wo er die Bälle vor sich in freien Raum bekommen hat. Ich glaube nicht mehr, dass die so viel Raum kriegen. Ich glaube aber trotzdem, dass der seine Tore machen wird. Und
ja, und genau.
Ich sehe einfach sonst niemanden. Ich habe aber, ich sollte ja noch aufschreiben, wen ich sonst noch von den Deutschen vorne sehe.
Genau.
Ich habe noch aufgeschrieben Thomas Müller, bei dem ich glaube, dass der dieses Jahr zumindest zweistellig trifft, was ja schon für einen deutschen Stürmer dann reicht, um irgendwie in den Top 5 zu sein. Also für, unter den Top 5 deutschen Stürmern. Ich habe den Stindl auf dem Zettel.
Ja.
Der wird wieder, ich weiß nicht, der schießt immer Tore und ich krieg's nicht mit. Also ich krieg's schon mit, aber ich krieg oft gar nicht mit, dass der spielt und dann schießt er ein Tor. Der wird wieder seit 12, 13 Tore machen und keiner hat's gemerkt.
Ja, letztes Jahr hat er 11 Tore. Ja,
also die macht auf jeden Fall nochmal. Und ich glaube, dass Gladbach deutlich besser spielen wird als letztes Jahr. Und ich glaube, oder könnte mir vorstellen, dass der Volland vielleicht nochmal vorne reinrutscht.
Ja.
Das sind so meine drei Kronprinzen von Timo Werner.
Von Timo Werner. Ich glaube, Timo Werner wird dieses Jahr nicht so oft treffen wie letztes Jahr und wird vielleicht 15 Tore machen, aber nicht mehr, weil Leipzig zumindest in der Hinrunde deutlich öfter rotieren wird, aufgrund auch der Champions League. Zumindest die Gruppenphase spielen sie ja. Da glaube ich, dass er einfach auch nicht mehr so viele Spiele kriegt wie letztes Jahr. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, dass die es generell schwerer haben werden. Von der Spielweise her.
Ja, das Problem ist einfach, es müsste ja einen deutschen Stürmer geben, der, ich sag mal, in einer Top-7-Mannschaft spielt. Weil anders kommst du, wenn es jetzt nicht ganz krass läuft, anders kommst du nicht auf deine Tore, um da vorne dabei zu sein, weil deine ganze Mannschaft einfach nicht so viele Tore schießt.
Ja, aber
und
wenn man mal guckt.
Und wer soll das sein?
Wenn man mal guckt,
bei Dortmund und Bayern, ja.
Wenn man mal guckt, Alex Meyer zum Beispiel, als der 14, 15 Torschützenkönig war.
Ja, aber das ist einfach eine Ausnahme.
Ja, und warum soll es die nicht wieder geben? Der hat halt auch 19 Tore gemacht. Gut, da haben 19 Tore auch für den Torschützenkönig gereicht.
So, dann wäre Timo Werner aber locker Torschützenkönig.
Aber der hat halt auch mit einer Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt oben mitgespielt hat, halt auch 19 Tore gemacht.
Ja, klar. Also ich sage ja nicht, dass es nicht geht. Ich sage nur, dass es relativ selten vorkommt. Und klar, sowas kannst du natürlich nicht planen. Aber wie gesagt, wenn man jetzt mal die Top-Mannschaften anguckt, bei Bayern sehe ich keinen. Müller wird hoffentlich und glaube ich auch wieder einige Tore mehr schießen, aber für ganz vorne wird es dann nicht reichen. Und das ist der Einzige bei Bayern, der da in Frage kommt. Bei Dortmund kommt auch kein Deutscher in Frage. Marco Reus glaube ich jetzt auch nicht.
Ja, wenn dann Marco Reus, aber der ist halt...
macht ja nur 10 Spiele.
Vermutlich noch auf jeden Fall erstmal bis zum Beginn der Rückrunde.
Ja.
Außer Gefecht.
Dann wird es der auch nicht. Dann bei Leipzig dann eben Timo Werner.
Bei Hoffenheim Sandro Wagner.
Ja, wie viel hat denn der gemacht? 15?
Der hat letztes Jahr auch 11 gemacht.
11 nur?
Ja.
Also wenig.
Nee, ja, ich kann ja letztes
viel mehr,
Jahr...
Viel mehr wird er jetzt auch nicht machen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt... Der wird vielleicht auch gar nicht mehr so oft spielen. Der Uth geht ziemlich ab. Gut, der könnte vielleicht.
Letztes Jahr
ein Holländer übrigens.
Nee, Köln geboren.
Ja, ich weiß. Der hat nur in Holland gespielt immer.
Letztes Jahr war hinter Timo Werner mit 21 und Gomez mit 16 kam dann Max Kruse mit 15.
Ah, stimmt, den gibt's auch noch, ja.
Und dann kamen mit 11 schon Gnabry, Niederlechner, Stindl und Sandro Wagner.
Ja, also da sehe ich jetzt irgendwie niemanden.
Ich kann dir mal, ich habe mir auch mal dann über die weiteren Deutschen Gedanken gemacht. Also ich sehe es auch, dass Thomas Müller dies Jahr auf jeden Fall mehr trifft als letztes Jahr.
Wir wollen es hoffen.
Ich habe noch auch noch Volland auf dem Zettel, weil wenn sich das so durchsetzt und der Herrlich, dass der auch mehr oder weniger so im Sturmzentrum spielt, glaube ich, wird er deutlich torgefährlicher. Und ich habe mir noch überlegt, es muss ja auch immer sowas wie eine Überraschung geben. Und da lege ich mich jetzt mal fest auf Simon Terodde, dass der zwischen 10 und 15 Tore macht.
Ja.
Weil das ja beim VfB so vom Stürmertyp. Beim Ginzek ist ja auch immer so die Frage, wie unverletzt also der durch die Saison doppelt kommt. Ja. Und deswegen glaube ich, dass der Terodde da vorne reinrücken kann.
Es würde auch wieder deinem Credo entsprechen, dein Mantra, das jedes Jahr angebracht wird, ein Aufsteiger muss einen haben, der dir mindestens 10 Tore garantiert, sonst steigst du sofort wieder ab.
Richtig, genau. Also du brauchst einen Stürmer, der dir 10 Buden macht, mindestens.
Mindestens, ja, eher sogar fast mehr, aber das würde ich dem schon zutrauen, wobei ich halt nicht weiß, der Terodde, das könnte auch so einer sein, so ein, ich nenne die immer die klassischen Zweitligaspieler, die so in der Zweitliga immer rausstechen und dann spielen sie in der Erstliga und dann fehlt irgendwie sowas. So, bestes Beispiel Giovanni Federico.
Ja, das sind die zwei Wege, die der Terodde, also wo sich es beim Terodde dies Jahr entscheidet. Ich bin mir halt da auch noch unsicher, ob er nicht der typische Zweitligastürmer bleibt. Aber dem traue ich am ehesten so von den Kandidaten Überraschung zu. Also ich träume das zum Beispiel eher zu, als dass der Niederlechner nochmal irgendwie 11, 12, 13 Tore macht.
Ja, der wird sich's wieder mit dem Pedersen teilen. Aber ja, mal schauen. Aber also vielleicht sind wir uns einig, dass der Terodde nicht Torschützenkönig wird.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Gut. Habe ich beruhigt.
So, ich wollte dann noch wissen von dir, wie viele deutsche Schützen es unter die Top 10 Torjäger am Ende der Saison schaffen.
Also Top 10 sind auch die geteilten, oder?
Ja, ja, klar. Das,
wie viel waren das dieses Jahr oder letzte Saison?
Im letzten Jahr waren es 7.
Dann würde ich sagen, sind es dieses Mal auch 6.
Ja, man muss nämlich auch sagen, die 7 war schon eine krasse Steigerung zu den Jahren davor, weil da waren es immer so 2, 3, maximal 4. Und ich sage dann meiner These entsprechend, es werden 8 deutsche Torschützenkönige, also Torschützen oder in Top 10.
Also du sagst höher als 7, ich sag weniger als 7.
Genau.
Ja, wobei es ja ist ja, also entgegen diesem, ich weiß noch vor, wann war es? Ja, EM 2016. Da hieß doch auch noch hier, Gomez muss mit, weil wir haben ja keine richtigen Stürmer und gibt's ja auch gar nicht mehr. Und das ist ja schon so seit ein paar Jahren der Glaube oder das Standing der deutschen Stürmer, dass die irgendwie nichts mehr taugen und gibt's ja auch gar nicht mehr. Wir spielen ja eigentlich sowieso ohne Stürmer. Die Tore schießen die anderen. Aber es gibt schon ein paar, also es gibt ja schon genug Stürmer, die wir jetzt aufgezählt haben, die ja ihre Tore machen. Nur halt nicht irgendwie gleich 25, 30, aber die halt schon immer ihre zweistelligen Buden machen.
Ja, gibt's. Die Frage ist natürlich nur bei denen dann auch, inwieweit das international taugt. Wenn man über die Nationalmannschaft dann spricht, ne? Also.
Ja.
Ich möchte jetzt Simon Terodde nicht zu nahe treten zum Beispiel, aber selbst wenn er dieses Jahr 20 Tore schießt, glaube ich nicht, dass es international reichen würde, so bei dem Anspruch, den wir bei der Nationalmannschaft haben, zumindest nicht.
Naja, ich meine, das war für mich das beste Beispiel damals, Stefan Kießling. War der nicht auch? Nee, der war der beste Deutsche und der war relativ weit vorne.
Oder war der sogar Torschützenkönig? 2012, 2013 war er Torschützenkönig.
Ja, genau. Und der wurde auch nie eingeladen. Und ich meine, klar hat man jetzt schon gewusst, dass das jetzt nicht der Stürmertyp ist, der irgendwie dem damaligen Spielstil oder auch dem heutigen vielleicht vom Löw irgendwie getaugt hat. Aber das war, also. Sorry, wenn ich einen deutschen Torschützenkönig habe, dann muss ich den halt einfach mal einladen, schon alleine als Belohnung oder Anerkennung.
Ja, und um ihn dann halt auch mal zu testen.
Ob er dann 2014 zur WM fährt oder nicht, ist doch scheißegal.
Ja.
Und außerdem bin ich immer noch großer Verfechter davon zu sagen, ich muss nicht als Trainer mein Spielsystem, das ich im Kopf habe, durchbringen, sondern ich muss schauen, welche Spieler ich habe, um aus den besten Spielern, im besten Fall, aus den besten Spielern das System ableiten. Und wenn ich halt vorne einen hab, der halt alles wegknipst, dann muss ich ja gucken, wie ich den einsetzen kann und zumindest mal ausprobieren.
Da muss ich halt zur Not eine Flanke nach dem anderen da reinsegeln lassen, jetzt im Fall von Kießling.
Ja.
Dass der halt seine Stärken ausspielen kann.
Brauche ich halt Leute, die die Flanken schlagen können. Da geht's dann halt weiter, aber das muss ich halt dann schauen. Habe ich sowas oder habe ich es nicht? Muss ich halt an die Winkel reaktivieren?
Da geht's halt weiter, da wird ein Marcel Schmelzer ignoriert, der seit Jahren brandgefährliche Flanken in das Tor schlägt.
Hinter das Tor, ja. Richtig. Also für die Ordner sind die wirklich gefährlich.
Ja.
Gut.
Aber ich sag mal, Flügelzange Marcel Schmelzer an die Hinkel 2018 in Russland hätte natürlich was.
Ja, aber die sind beide Rechtshuf.
Ja, aber Schmelzer ist ja linker Verteidiger.
Bin ich rechts?
Nee, da spielt Lukas Piszczek.
Stimmt. Ja, den können wir halt nicht einbürgern. Also auch eine Pfeife.
Was?
Was? Ja, wobei, nee, wer so lange rechts hinten bei den Borussia Dortmund aushält, der kann ja gar nicht schlecht sein.
Weltklasse.
Internationale Klasse. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema.
Ja, wir müssten noch kurz, glaube ich, sagen, den treuen Hörern fällt ja auf, dass jetzt eigentlich was anderes kommen würde.
Ja, ich wollte es eigentlich galant übergehen, aber du hast natürlich jetzt kaputt gemacht. Ihr könnt es ja noch rausschneiden, aber ja, es stimmt. Wir haben uns vorgenommen, ein bisschen kürzer zu machen und haben deswegen unsere Kategorie X-Faktor gestrichen und gehen nach der steilen These direkt zu dem Schwerpunktthema über. Und das wäre quasi jetzt der Fall. Nicht nur quasi, sondern auch wirklich. Also ich würde es jetzt auch einfach tun. Wenn du einverstanden bist, würde ich jetzt einfach, würde ich, ist es okay? Also können wir?
Ich habe heute nichts mehr vor, also.
Ja, ich wollte nachher noch ein bisschen Netflix gucken, aber wir können, vielleicht kriegen wir es ja schnell hin, muss ja morgen wieder früh raus. So ein Lotterleben da. Also ich weiß nicht, ich schiebe halt diese Podcast-Aufnahmen, schiebe ich halt zwischen. Ist mir auch wichtig, schiebe ich aber zwischen. Ich habe ja nur Termine ab heute auch. Ach, habe ich euch erzählt, dass ich mein Comeback gegeben habe im aktiven Fußball?
Ja, ich wollte schon fragen, wie das Pokalspiel ausgegangen ist.
Habe ich dir echt nicht, ich wollte nicht so angeben. Aber ich kann dir sagen, wir haben den höherklassigen Gegner geschlagen. Und mit 2-1. Und das zwischenzeitliche 2-0, also das spielentscheidende Tor quasi, hat der Mann gemacht, der gerade mit dir redet.
Ja, nicht schlecht.
Ja.
Wurdest du angeschossen im 5-Meter-Raum und konntest nicht mehr vorbei?
Nee, der Ball kam vom Pfosten zurück und war ungefähr 20 Zentimeter vor der Linie. Und ich wollte noch wegziehen, weil ich mir das Tor eigentlich nicht verdient hatte, weil der Schuss von dem kam, der dann hinter mir stand. Und ich gedacht habe, ach komm, so fair muss es eigentlich sein und dem das Tor geben. Aber der Reflex von dem Killerstürmer war halt da. Und dann
ist klar.
Habe ich mit der Pike noch drüber gewanzt.
Ja, dann mach ja doch mal ein bisschen Werbung. Für wen spielst du denn jetzt?
Ja, das werden wir vielleicht bei Zeit. Ich muss ja gucken, wie die Saison läuft. Ja, muss ich mal schauen. Aber, also die Lunge hält. Und ich meine, klar, am Ball, das verlernst du nicht.
Dann verlernst du nicht. Verrat wenigstens noch die Liga.
Ja, das ist schwierig. Also grundsätzlich würde ich in der Kreisliga C spielen, in unserer zweiten Mannschaft. Also die unterste Liga überhaupt. Die sogenannte Obstliga, habe ich gelernt.
Mhm.
Obstliga deshalb, weil Obst gewinnst, Obst verlierst, ist egal.
Aber du hast dich im Training jetzt schon so angeboten, dass
Einsätze der Coach, in der ersten der Mannschaft von der, eigentlich... Der Coach von der ersten hat seine Fühler ausgestreckt und ich habe meine einzigen Pflichtspiele eigentlich für die erste Mannschaft gemacht, was aber auch daran, was heißt Pflichtspiel? Ein Pflichtspiel, das war das Pokalspiel und zwei Vorbereitungsspiele, was aber daran liegt, dass wir mit der zweiten einfach noch keine Spiele hatten. Aha. Aber jetzt am Wochenende wird es natürlich, geht's los, Saisonauftakt. Spielen wir gleich mal am Anfang Stil echt gegen eine dritte Mannschaft.
Ja, ob also die überhaupt das antritt?
Das Kreisliga C at its best.
Ich werde recherchieren, mal gucken, ob ich investigativ rausfinde.
Ja, ich wusste sogar für deinen Geburtstag schon, habe ich das Spiel schon abgesagt. Habe ich schon gesagt, Trainer, Coach, bin da raus, da ist der Oma Geburtstag. Und
die hat ja diese Saison noch viermal Geburtstag, ne?
Richtig, richtig. Wenn ich mit den Jungs auf die Hütte gehe zum Beispiel, hat die Geburtstag. Wenn ich im Urlaub bin, hat die Geburtstag. Ja, mal sehen. Aber, also, noch macht Spaß. Aber dann kommen wir doch zu, jetzt schwierig den Bogen zu schlagen. Aber das Schwerpunktthema heute geht um die Kehrseite von Neymar, von Mbappé, von Dembélé. Nämlich die Kehrseite der Riesengehälter, arbeitslose Fußballprofis. Wir wollten uns im Schwerpunkt heute mal um das ganze System, die ganze Welt der arbeitslosen Fußballprofis uns da widmen, weil man da einfach wenig mitbekommt. Und weil das auch, also man kommt, bekommt deshalb auch so wenig mit, weil man die Spiele halt einfach nicht kennt. Ja, wir haben gut 1500 Profispieler in Deutschland, die mit dem Fußball hauptsächlich ihr Geld verdienen. Und die wenigsten davon verdienen in ihrer aktiven Karriere so viel, dass die danach ausgesorgt haben. Und dann schlägt es natürlich ein. Unser aller Idol, Christian Mikolajczak, den wir schon mehrfach bei Traditionshallenturnieren live bewundern durften und uns gefragt haben, warum der eigentlich immer bei Schalke mitspielt, der war tatsächlich bei Schalke in der Vizemeistermannschaft 2001 und wurde auch mit denen Pokalsieger und wurde damals als großes neues deutsches Talent gefeiert oder gehandelt, kommender Nationalspieler und alles. Und ja, nach dem Jahr bei Schalke war es dann eher aus und dann ist er durch Dorfclubs getingelt. Und heute ist er Feuerwehrmann, weil er einfach keine Arbeit mehr gefunden hat. Also keine Arbeit im Sinne von keinen Verein, der ihn angestellt hat, der ihm so viel Geld bezahlt hat, dass sich das gelohnt hat. Dann hat er seine Karriere irgendwann notgedrungen beendet, hat eine Umschulung gemacht und ist jetzt Feuerwehrmann. Das ist jetzt nur als exemplarisches Beispiel für den Weg von solchen Fußballern, die einfach keiner kennt, die aber nach ihrer aktiven Karriere oftmals große Probleme kriegen. Und ja, ich habe mir mal angeschaut, es gibt ja die VDV, die Vereinigung Deutscher Vertragsfußballspieler. Die sind vor allem bekannt durch dieses VDV-Camp, das jetzt auch im Juli wieder stattgefunden hat, wo Peter Neururer der Trainer war. Dadurch sind die hauptsächlich bekannt und die machen eben ganz viel in diese Richtung. Die gibt es jetzt seit 87, wurden übrigens gegründet von unter anderem Benno Möhlmann, Ewald Lienen, Frank Pagelsdorf und Bruno Labbadia.
Also du meinst allen Trainern, die damals einen Job gesucht haben?
Ja, damals waren sie noch Spieler. Aber alle Trainer, die später mal einen Job gesucht haben, fällt mir gerade auf. Benno Möhlmann, Lienen, Pagelsdorf, Guido Buchwald, Charlie Körbel, Bruno Labbadia. Die haben natürlich ein feines Näschen gehabt da. Was
gut vorgesorgt.
Nee, Spaß beiseite. Die haben den damals unter anderem gegründet und es sollte eben so eine Interessensvertretung der Profis oder der Profifußballer gegenüber den Vereinen, den Verbänden und sein und das Ganze so ein bisschen demokratisieren. Sind auch mittlerweile von DFB und DFL anerkannt, sitzen da auch sogar in Sportgerichten mit dabei und die machen eben ganz viel auch in Richtung Vorsorge für nach der Karriere. Wie sorge ich vor, wie bilde ich mich fort, dass ich eben nach der Karriere keine Probleme habe als Profifußballer. Und da geht es weniger um die Top 300 Bundesligaspieler, sondern da geht es hauptsächlich um, ich sag mal, so einen durchschnittlichen Zweitligaspieler, so einen guten Drittligaspieler, einen durchschnittlichen Drittligaspieler, die einfach nicht so viel verdienen, um danach ohne was zu tun davon leben können. Hast du eine Vorstellung, was so ein durchschnittlicher Zweitligaspieler als Gehalt bekommt? Jährlich.
Jährlich.
Ja. Ist gar nicht so wenig. Also ich habe gedacht, es wäre weniger, aber
500.000?
Gar nicht schlecht, 450.000. Und ein durchschnittlicher Drittligaspieler?
Würde ich mal sagen, so 150.000 bis 200.000.
Ja, sind 115.000. Mhm. Also schon deutlich weniger. Der Sprung ist tatsächlich ziemlich krass von zweiter zu dritter Liga, wo man auch schon sieht, also 115.000 klingt im ersten Moment natürlich viel. Gab auch eine Studie, in der es hieß, dass nur 10% der Profis bis zum Lebensende ausgesorgt haben. Das heißt, von den 1.500 Profispielern werden es gerade mal 150. Das ist halt nichts. So, aber woran liegt es? Nehmen die das auf die leichte Schulter? Haben die keinen Bock drauf? Sind die irgendwie, ist das System schuld?
Also ich glaube, was tatsächlich eine Rolle spielt, ist, ich sag mal, wenn man als relativ junger Mann und selbst wenn man dann in der dritten Liga, einsteigt mit irgendwie 50, 60, 70.000 Jahresgehalt in dieser Branche Fußball, dann denkt man natürlich erstmal, oh, ne, viel Geld, man kommt gegebenenfalls gerade direkt von der Schule, prasse ich jetzt erstmal, dann hat man noch 1, 2, 3 ältere Spieler in der Mannschaft, die schon auch vielleicht Erst- und Zweitliga gespielt haben, ein bisschen Geld verdient haben, passt sich dem Lebensstil an. Und ich glaube, das ist wirklich ein großes Problem, dass viele junge Spieler, und je höher das dann geht und je mehr man verdient, desto schlimmer wird das Problem, vom Kopf her noch gar nicht so weit sind, solche Summen zu verdienen.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es, also es heißt ja immer, ja, die Fußballer sollen sich nicht beschweren, die verdienen so viel Geld und das ist so Jammern auf hohem Niveau. Was ja auch stimmt, also vor allem bei den, ich sag mal, bei den Top 3 bis 500 Spielern, die verdienen auf jeden Fall genug Geld und von denen muss man ja auch erwarten können, dass die das ordentlich bis ans Lebensende verwalten können. Höhere Lebensziele hin oder her. Aber bei jemandem, der tatsächlich so um die 100.000 verdient in der dritten Liga, das ist nicht so viel. Das hört sich auch nur noch mal viel an. Also ich meine, 100.000 im Jahr ist schon eine Nummer. Aber ich habe dann einen ganz netten Vergleich gelesen. Da hieß es dann, ja, klar sind 100.000 Euro im Jahr viel, aber man darf auch nicht vergessen, dass die eben zu den 1.000 oder ja zu den gut 1.000 Besten ihres Fachs im gesamten Land zählen. Und das ist sicher auch, also dass die besten 1.000 Maurer oder besten 1.000 Bäcker im Land sicher auch deutlich mehr als der Durchschnitt verdienen. Das fand ich einen ganz interessanten Ansatz, um mal diesen Meckern so ein bisschen vorzubeugen, das so in der breiten Bevölkerung eigentlich oft, das man oft hört, die Fußballer sind alles Millionarios und verdienen so viel Geld und die sollen sich nicht beschweren, oder Sandro Wagner hat auch gesagt, dass die Fußballer zu wenig verdienen. Aber im Endeffekt ein bisschen Relation muss man schon setzen und es ist schwierig. Also ich denke mal, dass die Gründe, warum es relativ viele erwischt nach der Karriere, sind wahrscheinlich schon vielschichtig. Ich glaube, dass die Vorsorgegeschichte, dass die einfach viele nicht auf dem Schirm haben, das glaube ich schon, als das ein Hauptgrund ist.
Ja, was ja jetzt auch, was es ja noch nicht so lange gibt, aber mittlerweile ja zumindest bei den großen Vereinen Einzug gehalten hat, ist, dass ja die Jugendspieler mittlerweile auch schon ganz anders darauf vorbereitet werden. Also dass zum Beispiel Wert darauf gelegt wird, dass ein guter Schulabschluss oder eine gute Ausbildung gemacht wird als Jugendspieler. Und auch so, dass diese Karriereplanung mittlerweile ganz anders betrieben wird, als es vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren war, wo nur drauf geguckt wurde, ihr könnt jetzt kicken, aber wenn ihr es nicht schafft oder nicht schafft, in die Bundesliga, sage ich jetzt mal den Schritt, dass sie da relativ alleine gelassen wurden.
Und dann wurden sie halt Kioskbetreiber oder Toto-Lotto-Annahmestelle
danach. Nee, es ist ja beim Fußball, eine Mannschaft ist ja auch, sag ich mal, ein Querschnitt der Bevölkerung. Da sind ja nicht alle, sag ich jetzt mal auch, intellektuell so auf dem Niveau, auch wenn es ein bisschen blöd anhört, dass das jetzt alles nur die Hochintelligenten sind. Das ist wie in jeder Mannschaft, da gibt's 1, 2, die würden es in einem normalen Beruf halt nicht schaffen. Oder einen normalen Schulabschluss oder sowas.
Ja, klar.
Sag ich jetzt mal. Und
aber das heißt ja nicht, dass du deswegen dein Geld verprassen musst. Also ich finde, das hat nichts mit Intellekt zu tun, aufs Geld aufzupassen.
Nee, nicht. Aber vielleicht brauchen die halt nochmal eine ganz besondere Hilfestellung.
Das schon. Aber zu diesem
zu der Geschichte mit der besseren Bildung und dass da Wert drauf gelegt wird, sehe ich auch so und lässt sich auch belegen. Aber witzigerweise, und das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, ist genau das ein Problem heutzutage. Und zwar, weil es haben wohl irgendwie mittlerweile so über 70% Abi oder zumindest Fachabi. Aber genau das ist ein Problem, weil die nämlich, wenn sie dann Fußballprofi werden, überhaupt keine Berufserfahrung haben. Sprich, denen fällt der Berufseinstieg viel, viel schwerer. Wenn jetzt jemand eine Lehre gemacht hat und dann sich für den Profifußball entscheidet und es nicht packt, dann hat er seine Lehre. Der hat Berufserfahrung, der kann da anfangen. Ja. Ja. Aber jemand, der nur theoretisch alles gemacht hat, sein Abi gemacht hat und danach direkt Profifußballer wird, was du ja heutzutage wirst. Also du wirst ja heute Abi machst mit 18, 19 und dann, da bist du ja heute im Normalfall, musst du ja schon Profi sein, weil sich ja das auch komplett nach vorne verschoben hat.
Ja, zumindest musst du direkt danach anschließen. Also es gibt ja die wenigsten Fälle, wo du dann mit 25 aufwärts noch eine krasse Karriere gemacht hast.
Genau, aber da ist die Frage, ist es auch irgendwie systembedingt? Also dieses Fußballsystem, dass es auch ein bisschen Mitschuld hat, weil sich das einfach so nach vorne verschoben hat, der Druck halt auch viel größer ist, weil, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht mehr, wann das war, wie lange wird das jetzt her sein, 6, 7 Jahre, als da diesen großen Aufschrei gab, dass der Magath zum Draxler gesagt hat, du, Abi würde ich nicht machen, sei lieber Profi. Und ich glaube, dass es sowas halt schon häufiger gibt.
Ja, zumindest auch von Beraterseite, ne? Hast du jetzt immer früher dann deine Berater, die werden dir wahrscheinlich schon sagen, wenn die wittern, dass sie mit dir noch Geld machen können, Schule jetzt erstmal so ein bisschen nebenher laufen lassen, wenn du was werden willst, dann musst du dich jetzt richtig, richtig reinhängen und alles für den Fußball opfern.
Eben, weil ich glaube, du hast als Spieler, heutzutage bist du halt, gut, eine Ware bist du sowieso, aber deine Halbwertszeit ist halt noch viel, viel kürzer geworden. Weil du hast halt heute, also früher bist du mit 23 vielleicht Profi richtig geworden, so Stammspieler oder so, vielleicht auch später, und hast dann halt gespielt bis 35, 36, keine Ahnung, wie lang es halt dann da ging. Und heute bist du ja mit 28 alt. Ja. Also du bist mit 28 alt und da tust du dir auch schwer, Vereine zu finden. Gerade in diesen zwei Drittliga-Teams, weil die eben meistens ja auch so wenig oder relativ wenig Geld haben zur Verfügung und sich jetzt gestandene Spieler auch eigentlich gar nicht mehr leisten können. Was im Umkehrschluss ja bedeuten würde, dass sie auf eigene oder Nachwuchs oder junge Spieler setzen müssen, junge, / billige Spieler, da hast du als 8, 29er gar nicht mehr viel zu melden. Und wenn es für die erste Liga halt nicht mehr reicht, dann hast du halt ein Problem.
Ja, und dadurch wird ja auch für dich als, sag mal, erfahrene Spieler, der Markt ja auch immer kleiner.
Genau. Und du hast halt auch dann die ganzen Abhängigkeiten, ja. Keine Ahnung, du bist jetzt, sag mal, du bist jetzt 3, 4 Jahre bei einem Verein, ja, bist jetzt 27 oder 28, bist 3, 4 Jahre bei einem Verein, dann kommt halt ein neuer Trainer, weil es halt nicht läuft. So, der neue Trainer hat halt keinen Bock auf dich, der bringt seine eigenen Spieler mit, der hat einen anderen Spielstil, dem passt deine Nase nicht, da bist du halt raus. So, genauso, keine Ahnung, dein Verein steigt ab. Mannschaft fällt auseinander, können sich nicht mehr leisten. Du bist verletzt. Du hast halt so diese vielen Abhängigkeiten, wo jetzt auch ich als Laie, der so objektiv da drauf guckt, auch sagen würde, dass das ja die Spieler aber eigentlich auch wissen müssen. Dass die eben von so vielen Sachen abhängig sind und dass ich mir dann eben noch viel weniger erlauben kann, eben nicht für die Zeit nach der Karriere vorzusorgen. Oder auch mal ein bisschen Geld zur Seite zu legen. Es ist schwierig. Also
ja, aber wo ich vorhin noch so ein bisschen drauf hinaus wollte, das ist halt dann aber auch so ein bisschen natürlich auch so Eigenverantwortung der Spieler. Weil wenn man jetzt mal ein positives Beispiel herausheben will, Simon Rolfes, der hat in seiner Karriere sicherlich sehr gutes Geld verdient. Gerade bei den langen Jahren in Leverkusen. Aber der hat immer auch links und rechts geguckt, was kann ich machen? Und gerade aktuell zum Beispiel hat er ja die Firma für die Torlinientechnik gekauft.
Genau. Und hat dazu auch noch, ist in einer Firma mit, oder die gleiche Firma ist es, glaube ich,
die sich auch aktiv an Profifußballer wendet und denen so einen Karriereplan bzw. einen Plan für nach der Karriere mit denen zusammen erstellt. Also das ist so eine Art Agentur, wo Profis hin können und sich dann beraten lassen können für das Leben nach der Karriere.
Ja.
Auch Weiterbildung und so Geschichten. Hm. Klar, aber das ist also aber auch kein repräsentatives.
Nee, das ist das ja das Traurige, aber das ist halt die Typsache. Oder wenn man sich anguckt, Tobi Rau, der damals halt gesagt hat, naja, für ganz oben reicht's bei mir halt nicht, offensichtlich, hat er ja dann bei den Bayern gesehen, ist jetzt die Frage, ob ich mich so mit was anderem zufrieden gebe oder ob ich halt gucke, ob es für mich außerhalb von dem Geschäft halt noch was gibt, ne? Und hat dann Lehramt studiert. Hat halt das Geld als Puffer genommen oder wahrscheinlich noch mehr als was er in der Karriere verdient hat und hat dann halt gesagt, ja, mache ich lieber was, wo ich dann das ganze Leben was von habe.
Ja klar, das ist halt die Frage. Also das ist halt auch eine Typfrage. Der Rau war jetzt ja auch eher einer, wo ich sage, oder dem ich das auch abgenommen habe, wenn er gesagt hat, ja, so Rampenlicht und so muss jetzt nicht zwingend sein. Das nehme ich dem auch ab. Und wenn der dann für sich sagt, okay, ich habe jetzt halt irgendwie auch keinen Bock mehr drauf, so gut genug bin ich nicht und so hänge ich dann auch nicht daran, dass ich das jetzt unbedingt weitermachen muss, in der zweiten Liga irgendwo rumdümpeln, dann lasse ich es halt. Für den war das sicherlich keine schlechte Entscheidung. Also jetzt, wenn man es mal aus rein finanziellen Aspekten sieht, weil der wird schon gut verdient haben, weil auch Nationalspieler, der wird gut verdient haben und der hat garantiert in seiner Zeit, bis er dann als Lehrer Geld verdient hat, da hat er bei weitem nicht alles ausgegeben, weil der hat sicherlich keinen Lebensstil, wo der irgendwie wahnsinnig viel Kohle braucht. Ich denke, der kann jetzt von seinem Lehrergehalt locker leben und hat nebenbei halt noch das, was er damals verdient hat, als Rücklage.
Ja, und das sind halt so die Punkte, was wir ja alles eben schon so ein bisschen angesprochen haben. Das ist einmal der Lebensstil, den manche halt dann pflegen wollen, auch über die Karriere hinaus offensichtlich.
Was ja auch in Ordnung ist, aber da musst du halt was dafür machen.
Ne, und vom Typ her eben zu sagen, naja, ich habe aber nur eine begrenzte Zeit im Profifußball, egal wo, irgendwann wird's eng. Ich guck mich schon mal frühzeitig um, was mache ich danach?
Ja, ich glaube halt aber, dass es bei vielen auch so im Kopf, ich glaube, das kann man sich als Otto-Normal-Freizeitkicker wie wir auch nicht vorstellen, aber ich glaube, es spielt schon auch eine große Rolle, dieses, ja, ich spiele Bundesliga oder habe Bundesliga gespielt, ich bin schon wer und jetzt so irgendwie dieses sich wieder zurückgestuft, also diesen sportlichen Abstieg halt auch nicht wahrhaben wollen, ich glaube, das spielt auch schon eine Rolle und sich dann irgendwie so an, weißt du, dieser schleichende Abstieg, bei einem guten Club 2 Jahre Bundesliga gespielt, dann bei einem schlechten Club 2 Jahre Bundesliga gespielt, dann bei einem guten Club 2 Liga, weißt du, dieser schleichende Abstieg, 2. Liga und irgendwann zu alt für 3. Liga und dann noch Karriere mit 32 Karriere ausklingen in Regionalliga West oder sowas. Spielertrainer oder keine Ahnung.
Beim FC Remscheid.
Beim FC Remscheid zum Beispiel. Ob Thorsten Legert wohl in der VDV war?
Ziemlich sicher.
Das ist aber krass, die haben von den 1500 Spielern, die es ungefähr gibt, also Profispieler in den ersten 3 Ligen, sind halt 1300 Mitglied.
Ja.
Beziehungsweise sind ein bisschen mehr, weil die Regionalligen gehören eigentlich auch noch dazu. Aber trotzdem 1300 Mitglieder ist schon nicht schlecht.
Nicht schlecht, ja.
Und vor allem, es sind ja, also so wie mein Eindruck ist es, für die guten Spieler, also die wirklich genügend Geld verdienen, die guten Bundesligaspieler, die brauchen die ja gar nicht. Aber das finde ich eigentlich trotzdem gut, dass die da auch Mitglied sind, weil das halt so eine Solidaritätssache ist. Weil für so durchschnittliche Spieler kann es schon eine wichtige Hilfe sein, für die guten Spieler, die sind ja nicht drauf angewiesen.
Na, gibt's auch Einzelfälle, ne?
Gibt's auch Einzelfälle.
Die es gebraucht also hätten. Ah, ihr schon im Dschungelcamp?
Ja, richtig. Also ich habe tatsächlich mal ein paar die prominentesten Teilnehmer vom VDV-Trainingscamp. Dieses Jahr waren es sehr Unbekannte. Waren, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand aus der 3. Liga noch dabei war. Aber sehr, sehr unbekannte Spiele, außer halt der Trainer, Peter, der Große.
Gut, dann haben die aber sicherlich, die haben sicherlich danach alle noch, oder finden jetzt noch alle als eine Anstellung irgendwo, ich habe vor allem Peter Neururer fit gemacht zu werden.
Tatsächlich haben letztes Jahr, 2016 beim Camp, knapp 90% der Teilnehmer einen neuen Arbeitgeber danach gefunden. Und insgesamt sind es wohl im Camp, also durchschnittlich danach, so 80%, die einen neuen Arbeitgeber finden. Sind ja aber auch nur so, ich weiß jetzt nicht, ich schätze mal so um die 20. Und das Camp ist immer so aufgebaut, es geht 2 Wochen. Eine Woche trainieren sie, zweite Woche gibt es halt Spiele. Da hatten sie dieses Jahr so eine Art Mini-EM gegen so vertragslose Spieler aus anderen europäischen Ländern. Wurde Deutschland Zweiter hinter Belgien. Und witzigerweise, Peter Neururer hat ja auch 3 Jahre jetzt schon keinen Job mehr und für den ist es vielleicht auch so eine Art Sprungbrett. Weißt du eigentlich, wer sein Co-Trainer war? Kommst du nie drauf?
Nee, keine Ahnung.
Chiquinho.
Geil.
Ja, also da muss ich auch sehr lachen. Der kann echt vernünftig Deutsch, das wusste ich gar nicht.
Nee, ich auch nicht.
Das ist so voll der Nazi-Spruch. Er kann auch gut Deutsch. Sie sprechen gut Deutsch. Ja, so war es nicht gemeint. Die bekanntesten Teilnehmer habe ich auch mal rausgesucht oder die prominentesten Teilnehmer vom VDV-Camp sind tatsächlich relativ unspektakulär. Also Christian Rahn, der mal eine Zeit lang eine gute Rolle gespielt hat in Deutschland. Stefan Wessels, Darren Buckley und...
Was?
Und, jetzt wird noch besser, dein Freund und Kupferstecher Antonio da Silva.
Das ist absolut. Also man muss sagen, dass ein Antonio da Silva nicht direkt einen Verein findet, ist schon eine Frechheit.
Ja, also war ja wie gesagt nicht dieses Jahr, aber so generell. Und bei den Trainern gab es auch immer wieder Bekannte. Also das erste Camp hat zum Beispiel Wolfgang Wolf geleitet. Und letztes Jahr, meine ich, oder vor 2 oder 3 Jahren, war es Christian Wück, der jetzt immerhin die U17-Junioren von Deutschland trainiert. Und letztes Jahr war es Georgi Donkov, der danach Bulgariens Co-Trainer wurde. Also auch für Trainer können wir schon mal schauen, wo Peter der Große jetzt unterschreiben wird. Im Prinzip hat er im Winter eigentlich einen Verein.
Muss er. Ja, aber jetzt wird auch so ein bisschen ein Schuh draus, dass der sich schon lange nicht mehr, oder zumindest das heißt lange, diesen Sommer nirgendwo ins Gespräch gebracht hat. Weil sonst bringt er sich ja immer selber irgendwo ins Gespräch, wenn Posten offen ist, aber hat ja im Moment dann, ist ja versorgt.
Ja, aber jetzt ja nicht mehr, weil das Camp ist ja vorbei. Aber es gibt wahrscheinlich jetzt laufende Gespräche bei Peter. Aber in Ingolstadt ist er etwas frei. Also
ja.
So halb frei.
Ich nehme an, er hat sein Porsche Cayenne schon Richtung Ingolstadt auf der Autobahn.
Da glaube ich aber, dass er bei Ingolstadt bei Audi schlechtere Chancen hat.
Ja, ist aber ein Konzern. Das
ja gut, aber er könnte sich auch einfach dann statt dem Porsche ein Audi ausleihen. Also was er vielleicht ist ja egal.
Klar.
Ja.
Apropos Fun Fact noch zu Peter Neururer. Der hat sich ja tatsächlich, das müsste so 2 Jahre her sein, in Hannover selber ins Gespräch gebracht.
Ja,
und weiß hat ich sich noch, dann, war großartig. Hat sich dann auch mit Martin Kind getroffen. Und dann wurde, glaube ich, Michael
Sponze... Mit dem Sponze, du dich ja nicht treffen würdest, weil du dich...
Mit dem
treffen würdest. Ach, warst du auch dabei?
Ja. Und dann wurde es ja, glaube ich, Michael Fronzek in Hannover. Und dann hat Neururer gesagt, nee, er wäre gar nicht in Hannover gewesen und das ist alles eine Zeitungsende. Ich war aber tatsächlich im gleichen Hotel, wo die sich getroffen haben.
Zur gleichen Zeit?
Zur gleichen Zeit.
Was?
Ja.
Ja, und?
Also sein... ich hab
Hast du Peter Neururer gesehen?
Durch die Lobby gehen sehen und sein Porsche Cayenne.
Stand Hast Peter Neururer durch die Lobby gehen sehen?
Ja.
Das ist doch jetzt Fake News.
Nein,
du weißt, wieso erzählst du mir sowas jetzt?
Ist so. Ja, weil ich mir das aufheben wollte für einen Podcast.
Ja, klar. Ja, okay, aber dann gut, wenn aber Peter Neururer offensichtlich der Lüge überführt ist, dann weiß ich auch nicht, ob es mit Ingolstadt was wird.
Ich glaube, das ist so gelaufen, dass Peter Neururer Hannover abgesagt hat.
Ach, und aber zum Schutz des Vereins ist jetzt nicht...
Ja, genau. Genau nicht, dass Michael Fronzek gleich... mit einem schweren Rucksack startet, eine nur zweite Wahl.
Klar, ich meine, die Fußstapfen bzw. die Fußspuren von Peterchens Moonwalk, die muss natürlich füllen können.
Ja, also.
Ja, ein guter Kerl. Ja, aber wie gesagt, mal gespannt. Für die Trainer war es wohl auch immer ein Sprungbrett. Aber dieses Jahr
sind es sehr, sehr unbekannte Spieler. Ich glaube, der bekannteste Spieler war so irgendwie Jugendspieler beim VfB oder sowas. Und dann weiß man jetzt auch nicht, was er danach gemacht hat. Keine Ahnung. Aber wusstest du eigentlich, wer die Vizepräsidenten von der VdV sind momentan?
Nee.
Carsten Ramelow und Christoph Metzelder.
Ja, da möchte ich nichts zu sagen.
Ja, also, mir fällt auch gar kein Witz ein, eigentlich. Weil es ist so, wie wenn Trump was twittert. Da kann man jetzt auch nicht irgendwie noch einen Witz drüber machen, weil es steht für sich selber.
Ich dachte eigentlich, dass Christoph Metzelder da ausgelastet ist mit Sky, aber okay.
Ist er da noch? Schon, oder?
Ja, der war, die haben doch jetzt, es wird doch bei Sky immer besser.
Ach, dieses Scheißstudio, das neue.
Ja, genau. Und da war er jetzt zusammen mit Sebastian Hellmann.
Den dicken Kalli.
Lothar Matthäus natürlich und Rainer Kallmund.
Da muss man auch nichts dazu sagen.
Nee.
Ja, es ist auch, weiß ich nicht. Es ist nicht mehr mein Sky.
Nee.
Ja, ich habe übrigens noch mal geschaut, was eigentlich Mitgliedsbeitrag bei der VdV kostet. Und du zahlst halbjährlich als Bundesligaspieler 270 Euro. Dann geht es runter, zweite Liga 210, dritte Liga 150, Regionalliga 90 Euro. Und hier steht sonstige Mitglieder / Frauen 60 Euro. Es steht hier wirklich, offizielles Dokument von der VdV. Aber setzen Sie sicherlich auch für die Gleichberechtigung ein.
Wolltest du uns jetzt zur, wie heißt dieser Preis für Sexismus, saure Gurke oder so? Wolltest du die Nominierung jetzt festmachen oder was?
Heißt es saure Gurke? Da kann ich nichts dafür, das steht ja da. Also das ist wirklich, es steht wirklich da. Ich kann es, also es steht wirklich so da. Nachzulesen auf der VdV-Seite beim Anmeldeformular. Also, ich bin nur der Bote. Ja. Ich habe auch mal geschaut, welche Bundesligaspieler denn aktuell, also welche in Anführungszeichen aktuellen Bundesligaspieler, die letztes Jahr noch aktiv waren, diese Saison noch keinen Vertrag bekommen haben, weil so viel Zeit ist ja nicht mehr. Wir haben ja nur noch ein paar Tage bis zum...
Die Vertragslosen dürfen dann noch länger verpflichtet werden.
Ja, ach so, wenn der Vertrag aufgelöst ist. Ja.
Ja, oder aber, ausgelaufen halt.
Aber die kommen
am Ende der letzten Saison.
Ja, aber die kommen ja dann wieder in den Fokus, wenn die Transferperiode rum ist, weil nur noch die können halt dann noch verpflichtet werden.
Ja.
So macht's, wird ein Schuh draus. Ja, also es ist eine illustre Runde, angeführt von Claudio Pizarro. Ja, vergessenen nein. Spielern wie Emil Spajic, der tatsächlich auch noch keinen Vertrag hat, beziehungsweise nirgends spielt. Roberto Hilbert hat keinen neuen Vertrag bekommen bei Leverkusen. Benatira wurde ja unrühmlich, glaube ich, einvernehmlich getrennt.
Unrühmlich, einvernehmlich, ja. So kann man das sagen.
Unvernehmlich. Sascha Rieter ist dabei. Der ewige Sascha Rieter. Aschkan Dejaga, auch keinen neuen Vertrag bekommen. Überraschenderweise auch Florian Klein, VfB, hat keinen neuen Vertrag bekommen. Hm. Und wer, glaube ich, einfach jedes Jahr immer auf dieser Liste steht, Alex Matlung. Oder? Der steht doch, der kriegt doch,
ja.
Der,
ja, ja.
Ich glaube, der kriegt einfach nur Einjahresverträge.
Ja. Und der vollkommen zu Recht auch. Also.
Oder dass er einen Zweijahresvertrag kriegt, aber ich bin mir nicht sicher, ob Alex Matlung in seinem Leben schon mal eine Vertragsverlängerung angeboten bekommen hat und die auch angenommen hat. Ich bin mir nicht sicher. Der hat nie einen Vertrag und wird aber trotzdem immer verpflichtet noch, wenn jemand einen Stürmer braucht.
Ja. Aber ich glaube, da hast du recht. Ich glaube, vielleicht ist das auch sein Style, einfach nur Einjahresverträge zu unterschreiben und Vertragsverlängerungen einfach.
So wie Armin Fee.
Kategorisch abzulehnen. Weil er immer denkt, jetzt spielt er die Saison seines Lebens und dann kommt das ganz große Angebot.
Also Alex Matlung glaube ich wirklich nicht, dass der schon mal irgendwo seinen Vertrag verlängert hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht damals bei Wolfsburg unter Magath oder was das war. Aber ich bin mir nicht sicher. Wüsstest du, wo der zuletzt gespielt hat?
In Düsseldorf. Wäre mein Tipp.
Ja, aber wäre auch ein guter Tipp, weil es richtig wäre.
Ja, aber die Liste ist sowieso relativ Magath-lastig. Also es wundert mich, dass der da noch nicht... dass der da noch nicht
zugeschlagen hat.
Ja, also ich meine Ashkan Dejaga, Sascha Rita, Alex Matlung.
Ja, wäre schon was dabei für ihn eigentlich. Hat der Pizarro vielleicht sogar in München damals schon trainiert? Könnte sogar sein.
Das könnte sogar sein.
Das wäre, ist es ein Muster?
Ja.
Also das Muster klar erkennbar.
Also ich hoffe, dass Felix Magath uns zuhört und jetzt
uns er dann hört.
Da, und dann da kurz jetzt mal ein paar Verträge rüberfaxt.
Ich schau gerade mal nach.
Der müsste irgendwo in China, glaube ich, sein, ne? Auch.
Nee, ich gucke halt erstmal nach dem Pizarro. Pizarro war 2.1 bis 2.7. Oh, das kommt schon hin.
2.1 ja, bis das 2.7. müsste Magath sein.
Also ich war mir eigentlich auch sicher. Felix Magath, München.
Der war denn nicht so 2.1 oder 2.2 oder sowas?
2.7 bis 2.9.
Ah, okay.
Nee, warte mal. Nee, das stimmt was nicht. Nee, stimmt ja gar nicht. 2.4 bis 2.7. Das ist so eine komische Ansicht hier. Ich hasse diese Wikipedia-Ansicht.
Ja, ja, wenn ein Verein länger als die Zeile ist, rutscht das immer.
Also wenn es dann eins dahin rutscht, wäre 2.4 bis 2.7 und dann hätte es genau gepasst. Ja, ja, das würde mich jetzt doch, also ich, der war... So, das heißt, wir haben von denen, das sind jetzt auch nur die Top-Spieler, aber da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also ich habe nur 8 gesagt, der 9. kommt gleich, ist auch ein Kracher. Von den 9 sind halt 4 Magath-Spieler. Pizarro, Rita, Dejaga, Matlung. Das ist schon ein Muster.
Das ist ein Muster, absolut.
Danke, Magath.
Ja, du auf jeden Fall der 9. Sport kaputt.
Ja, der 9., den ich auf der Liste hatte. Der, ich wusste gar nicht, dass er überhaupt noch Fußball, also er hat, ehrlich gesagt, das klingt jetzt gemein, ein bisschen ist auch so gemeint, ich finde, der hat noch nie richtig Fußball gespielt, aber tatsächlich seit 2015 wohl wirklich nicht mehr. Christian Aigler.
Der hat den Club in der Relegation damals hochgeschossen, ne? Also nur mal zur Errettung von Christian Aigler.
Das ist einer, der vom Kleeblatt zum Club gewechselt hat, oder?
Ja.
Ja. Und zuletzt war er bei?
Der Aigler.
Ja.
Keine Ahnung.
Ingolstadt.
Aha.
Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er in der ersten Liga stand. Nee, tatsächlich so richtig. Und seit 2015 ist er, glaube ich, vertragslos. Er hat aber irgendwie eine schwere Verletzung gehabt und hat letztes Jahr irgendwo, ich habe ein bisschen recherchiert, letztes Jahr, ich habe einen Artikel von letztem Jahr gefunden, da hat er sich fit gehalten, hat er irgendwie in einem kurzen Interview und dann kam die erstaunte Frage, wie er ist in der Reha, ob er es nochmal wissen will. Dann sagt er, ja, mit 32 ist er nix. Kein Alter. Ja, aber seither habe ich jetzt auch keine Infos gefunden, was er macht. Er hat sich aber auf dem Trainingsgelände vom Club hat er sich fit gehalten. Also vielleicht schießt ein Club, also wird er vielleicht verpflichtet und schießt ein Club dann zum Aufstieg.
Also sag mal so, wenn Christian Aigler noch von einem Bundesligisten verpflichtet wird, möchte ich auch meine Saisonprognose für die Top 10 natürlich um einen erhöhen. Das ist klar.
Ja, gut. Das ist ja eine sichere Bank. Also der hat ja überall getroffen, wo er gespielt hat. So wie Alex Matlung, der hat auch überall getroffen.
Auch den Torschützenkönig möchte ich dann natürlich ändern.
Weil er Timo Werner zur Höchstleistung pusht?
Weil ein Christian Aigler dann die Saison seines Lebens spielt.
Ja, wirklich.
Bin ich ziemlich sicher. Eine Saison hat er noch.
Ja gut, eine muss er im Köcher haben, jetzt, wenn er schon zwei pausiert. Ist er quasi eigentlich 30, so bestes Stürmeralter. Ist er jünger als Martin Max damals, als er für die Nationalmannschaft nominiert wurde.
Ja.
Glaube ich. Also im Prinzip kommt der Yogi dann ja auch nicht an ihm vorbei.
Nee.
Ja, Jonas. Dann
sind wir schon wieder durch.
Sind wir schon wieder durch. Ich wollte übrigens auch nochmal dir, also du weißt es ja eigentlich schon, aber ich kann es jetzt hier exklusiv auf dem Podcast verraten. Also ich bin ja großer Fan von KS32.
Ja, das weiß ich.
Also unser, der neue Held von der Arminia, Keanu Staude von Arminia Bielefeld. Also ich war schon auf dem Hypezug, bevor es überhaupt einen Hype gab, muss man ganz klar dazu sagen. Und ich habe heute Morgen tatsächlich mir die Domain ks32.de gesichert. ist kein Scherz. Und ja, bin mal gespannt, wann er auf mich zukommt. Und ja, da wird es ihm dann kostengünstig überlassen. Die Frage ist nur, also die Hoffnung ist jetzt halt, dass er, weil es ist ja im Prinzip ist eine Frage der Zeit. Entweder schießt er Bielefeld zum Aufstieg, dann bleibt er hoffentlich. Wenn er aber wechselt, wird er auf jeden Fall die erste Liga wechseln. Und dann ist die Frage, wie sehr er an seiner 32 hängt. Ich hoffe ja, dass er die dann behält, weil wenn er die dann behält und in der ersten Liga spielt, dann will er sicherlich auch die Homepage ks32.de.
Also ich denke ja mal, dass die ganze Geschichte mit Coutinho und Dembele nur Nebelkerzen sind.
Hey, lass den Jungen in Ruhe. Rede dir nicht in solche Gerüchte ein. Das ist ein Bielefelder Junge.
Und eigentlich noch vor Ende der Transferperiode der Wechsel zum großen FC Barcelona verkündet wird.
Keanu, wenn du uns zuhörst, was du mit großer Wahrscheinlichkeit tun wirst, falls Sie zuhören, Herr Staude, dann bitte ich Sie, bitte bleiben Sie bei der Arminia. Ich habe keinerlei emotionale Verbindung zur Arminia, aber bitte bleiben Sie da und bitte werden Sie auch niemals die Rückennummer 32 los. Das war jetzt auch ein bisschen eigenes Anliegen, aber ich wünsche es auch Ihnen von Herzen, Herr Staude.
Ja, ich drück die Daumen.
Ja.
Ich möchte zum Abschluss auch nochmal, weil wir ja auch schon mal das Thema hatten, ob die Bundesliga international zu sehr gehypt wird und so. Heute ist ja Champions League Playoffs und zumindest als Ausbildungsliga taugen wir noch, weil unter anderem getroffen haben Elgeru Elia, dann Escudero, der mal bei Schalke gespielt hat und, was mich persönlich besonders freut, Marco Marin.
Ich habe eine kleine Träne im Knopfloch und vielleicht ist das der Weg, den die Bundesliga gehen muss. Vielleicht sind wir einfach eine Ausbildungsliga.
Für zum Beispiel Olympiakos Piräus.
Genau, die sicherlich eine güldene Zukunft vor sich haben und Marco Marin jetzt da auch seinen 47. Frühling, glaube ich, erlebt. Ich gönn's dem Jungen.
Wäre ihm zu gönnen.
Gönn's dem Jungen. Also er hat sich's auch verdient. Ist ein ganz harter Arbeiter. Einer der letzten Straßenfußballer, die wir doch haben. Bei Poldi läuft's ja nicht so. Ja. Bei Basti umso besser. Aber jetzt auch gerade tief, glaube ich. Also ich komplett verfolgt, aber die hatten mal einen mega hoch und dann, jetzt haben sie aber, glaube ich, wieder ein paar verloren oder so.
Also um die Zukunft der Nationalmannschaft muss uns nicht bange sein.
Nee, außerdem Poldi hat immer, auch wenn er im Verein nicht so gut gespielt hat, in der Nationalmannschaft, war immer Beste. Er war immer gut. Alle haben immer gelacht. Dann auch 2014 und dann fährt er mit, gibt einen Klassenclown, zack, Weltmeister. Ja. Also Poldi hat auf jeden Fall, und das meine ich tatsächlich ernst, wahrscheinlich mehr dazu beigetragen, wie Kevin Großkreuz, Erik Dohm und Roman Weidenfeller. Och, es waren alles Dortmunder.
So, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo wir für heute Schluss machen sollten.
Ja, vielleicht. Jonas, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
Ja,
und,
schöne Restwoche.
Ja, falls du... Nee, biete ich dir nicht an. Wollte fragen, ob du... Nee. An alle, die uns zugehört haben, bis zum Schluss. Herzlichen Glückwunsch und herzliches Beileid.
Dankeschön.
Dankeschön. Und ihr könnt uns auf Facebook und auf Twitter abonnieren. Einfach Gegenpressing Podcast suchen. Auf Twitter sind wir @gegenpressingpc. Auf Facebook findet ihr uns unter Gegenpressing Podcast. Und ihr könnt uns auf iTunes einfach abonnieren. Da kriegt ihr immer die neueste Folge aufs Smartphone oder den PC eures Vertrauens bei der Arbeit. Einfach einen Gegenpressing Podcast im iTunes Store suchen. Würde uns freuen. Könnt uns auch bewerten. Freut uns auch.
Und wenn ihr Glück habt, kommt er in die Sendung.
Ja, ihr könnt,
ihr könnt mal so ganz verrückte Sachen machen. Uns mal schreiben oder wenn ihr auf Facebook Fan geworden seid, dann was kommentieren und dann erwähnen wir euch bestimmt mal in der Sendung. Haben wir auch gemacht am Anfang. Grüße nochmal an Pirmin. Und an Walders Ibanauskas. Und ich hoffe, dass das nicht eine und dieselbe Person ist. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, dann Jonas, mach's gut.
Jo, tschüss.